gibt ein Wort in Sprüchen, ich glaube jetzt nur dem Sinn nach kann ich es sagen, aber da heißt es, wo kein Stall im... Wo es keinen Ochsen im Stall gibt, bleibt der Stall sauber. So ähnlich. Habt ihr schon mal gelesen? Und ich kenne so viele Gemeinden, die sagen, oh, wir wollen, dass der Heilige Geist kommt. Aber wir möchten natürlich, dass er so reinkommt und so ordentlich alles ist, dass wir keinen Mist haben. Und darum haben sie alles so fein geordnet und alles so picobello, blitzblank. Da liegt nicht ein Strohhalm rum, geschweige denn, was sonst so die Kühe von sich fallen lassen. Wir können keine Bewegung des Heiligen Geistes haben, ohne dass ein bisschen Fleisch auch sich manifestiert. Und ich bin in Gemeinden gewesen, ja, wo dann einer im Fleisch irgendwie vielleicht ein bisschen lacht oder irgendwas im Fleisch tut und die halbe Gemeinde sagt, da ist das Fleisch, als wenn das zum ersten Mal wäre, dass das Fleisch sich offenbart. Das Fleisch hat sich viele Male in der Gemeinde offenbart. Mit Meckern, mit Murren und demonstrativ bei der Predigt auf die Uhr schauen. Jetzt hat er schon 3 Minuten zu viel. Ich bin ja gespannt, was er sich heute wieder erlauben wird. Ja, oder gähn. Sind das keine Manifestationen des Fleisches? Und wir tun so, ja, wenn einer auf der anderen Seite ein bisschen über Bord geht. Oh, jetzt ist das Fleisch da. Auweia. Na und? Es war vorher auch da. Nur jetzt kommen noch ein paar andere Dinge dazu. Ja und? Wir wollen den Ochsen haben, wir wollen, dass was passiert, wir wollen, dass Gott am Werke ist. Und es gab niemals und es wird niemals eine Erweckung geben, wo der Heilige Geist machtvoll wirkt und wo nicht auch ein paar religiöse und fleischliche Dinge sich irgendwie zeigen. Das hat es nirgendwo gegeben, in den stärksten Erweckungen nicht. Und warum wollen wir das hier erwarten? Das ist verlorene Mühe, das wird niemals passieren, das wird niemals kommen. Wir brauchen Weisheit, wie gehen wir dann damit um, wenn Menschen sich in den Mittelpunkt stellen und wollen sich irgendwie präsentieren und darstellen und zeigen, wie geistlich sie sind und so weiter. Gut, da wird der Herr uns dann viel Weisheit geben, weil manchmal, was ich in Versammlungen tue, normalerweise die Versammlung, oder sagen wir nicht normalerweise, viele, viele Male die Versammlungen, wo ich bin, sind sehr, sehr anders als hier. Und da habe ich nicht das Problem, die Leute loszubinden, da habe ich das Problem, einige Wildpferde einzufangen. Ja, aber was tut man im Extremfall? Man geht hin, hallo Bruder, darf ich dich stören? Pass auf, was du hier machst, ist total daneben. Komm mit, geh in den Nebenraum, tob dich aus und wir machen einfach hier im Heiligen Geist weiter. Und wenn du fertig bist, dann kommst du wieder rüber, okay? Ja, und wir machen alle weiter. Oh, da ist das Fleisch, schnell Stopp machen alles. Nein, wir gehen weiter im Geist. Und die sich fleischlich austoben möchten, Mann, hier sind doch Wälder und Berge und lass sie doch das sich austoben. Und wenn sie wieder zu uns kommen wollen, ein bisschen nüchterner, ein bisschen relaxter, ein bisschen sauberer in ihren Motiven, na dann sind sie herzlich eingeladen. Kein Problem. Wir müssen nicht Angst haben, dass jetzt das Fleisch sich manifestiert. Okay? Der Heilige Geist sehnt sich danach, dass er wirken darf. Ja? Und viele Leute konzentrieren sich auf diese eine kleine Sache. Das war aber nicht in Ordnung. Ich sage, ja, aber 95 andere Dinge sind passiert und die waren sehr gut. Menschen haben die Liebe Gottes erlebt. Menschen sind von alten Lasten frei geworden. Der Heilige Geist hat Jochs von Abhängigkeit und Knechtschaft gebrochen über ihren Schultern, die da seit Jahrzehnten waren. Ich sage, das ist doch wunderbar. Schau doch darauf, freu dich doch darüber. Und nicht, was da mit dieser einen Person da, die ein bisschen merkwürdig gewesen ist, was da gewesen ist. Das ist doch nicht die Sache. Okay, das wollte ich nur mal so sagen. Apostelgeschichte heute, Kapitel 15. Ach, das ist gut, das passt doch ein bisschen so zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Also wir sehen hier in Kapitel 15 etwas Interessantes, die Erweckung ist voll am Gange Und das Evangelium ist durch diese Kulturgrenze gebrochen. Die religiösen Traditionen sind überwunden. Das Evangelium geht zu den Heiden endlich in großer Kraft. Da ist, wo Gott es auch hinhaben wollte. Und der Feind sieht, er kann das nicht stoppen, er kann das nicht aufhalten. Und also versucht er seine Lieblingswaffe, die er immer bringt, wenn von außen nichts zu bremsen ist. Er kommt von innen und er kommt ganz religiös. Der Hauptfeind einer jeden Erweckung ist der religiöse Geist. Und hier sehen wir, lesen wir einfach mal, dann sehen wir es. Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, in Klammern, der sich das überhaupt nicht gefallen ließ, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Ja, also das waren Menschen, die haben sich bekehrt und die Leute haben gesagt, na, wenn die zu Christus gehören wollen, dann müssen die aber erstmal richtige Juden werden. Die müssen erstmal zum Judentum konvertieren und dann können wir sie als unsere Brüder und Schwestern akzeptieren. Und dann in dann gehen sie also nach Jerusalem und erzählen das alles dann, Vers 5. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Und hier haben wir diesen Angriff des Feindes, der das Neue vermischen möchte mit dem Alten. Die beste Methode, wenn es von außen nicht klappt, eine Bewegung des Heiligen Geistes zu verhindern oder sie aufzulösen, ist, sie so umzulenken, dass diese Bewegung, dieses Neue wieder vermischt wird mit dem Alten. Und das passt niemals zusammen. Das geht nie zusammen. Das ist, was Jesus gesagt hat. Wenn der neue Wein kommt, er braucht neue Weinschläuche. Und als der neue Wein kam zu Pfingsten, es mussten neue Strukturen geschaffen werden. Sie brauchten ihre eigene Leiterschaft. Sie konnten nicht sagen, ja, wir haben jetzt den Messias gefunden und unsere geistlichen Leiter sind weiterhin die Priester im Tempel. Das konnten sie nicht tun. Weil die diese Erfahrung nicht gemacht hatten. Eigentlich ist das Christentum oder der christliche Glaube ja nicht eine andere Religion, sondern nur sie erfahren und erleben das, worauf die anderen immer noch warten. Aber es ist der gleiche Gott, es sind dieselben Verheißungen, es war dieselbe Bibel, sie hatten ja nur das Alte Testament bis zu diesem Moment. Also sie waren voll und ganz eigentlich auf der jüdischen Linie, nur sie hatten etwas entdeckt, was die anderen noch nicht hatten. Und das führt immer zu Konflikten. Wenn wir vorangehen und wir entdecken im Heiligen Geist etwas, was andere noch nicht haben, es wird immer Konflikte geben, immer. So geht es durch die Kirchengeschichte und so wird es auch heute sein. Und diese Frage musste gelöst werden. Ich habe manche Gemeinden gesehen, ja, der Heilige Geist wirkt und junge Leute kommen und dann treten genau diese Menschen auf. Man muss ihnen gebieten, das zu tun, was wir immer getan haben. Sagen wir zum Beispiel, ja, das war so vor 20 Jahren. 25 Jahren, als diese Jesus-People-Bewegung kam und da kamen die jungen Leute in die Gemeinden. Man muss ihnen gebieten, die Haare abzuschneiden. Weil ein Christ hat nicht lange Haare. Man muss ihnen gebieten und dann kamen all diese Regeln und die Leute haben gar nicht gemerkt, das war gar nicht das Evangelium, was sie denen da bringen wollten, sondern das war einfach nur bürgerliche Kultur. Und du wirst keinen Vers finden in der Bibel, dass du als Christ die Haare abschneiden musst. Du wirst das nicht finden. So, wenn das da nicht steht, dann was maße ich mir an, anderen Leuten ein Gesetz aufzulegen? Ja? Und ich weiß, wie verbohrt man sein kann. Ja? Ich habe allen Ernstes geglaubt, dass es eine Schande ist, für einen Mann ein Ohrring zu haben. Ich habe immer noch keinen und ich plane auch keinen. Aber ich verurteile nicht mehr solche, die das tun. Und ich habe dich verurteilt. Und Gott hat mir gezeigt, du bist ein stinkiger Pharisäer. Ein stinkiger Pharisäer, der seine bürgerliche Moral nimmt, seine Anstandsregeln und dann die anderen daran misst. Und das ist Gesetzlichkeit. Und das wird immer eine schreckliche Atmosphäre geben. Das wird immer dazu führen, dass man die anderen beurteilt. Weil es auf einmal nicht mehr auf das Herz ankommt und auf die äußerlichen Dinge. Auf einmal das Äußerliche, das Zweitrangige wird auf einmal zum Wichtigen. Und das, was wirklich wichtig ist, ein Herz für Gott, kommt voll in den Hintergrund. Und das sehen wir auch hier. Das sehen wir hier. Ja. Und wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir müssen uns klar machen, wenn der Heilige Geist kommt, es wird Menschen geben, die aufstehen und die sagen, das können wir nicht so zulassen. Man muss ihnen gebieten, es so zu machen, wie wir es immer gemacht haben. Was meinst du in manchen Gemeinden, was das für ein Theater war, als man es anfing, ein Schlagzeug dahin zu stellen? Ein Schlagzeug, bist du denn wahnsinnig? Das weiß doch jedes Kind. Das ist doch vom Teufel, das ist doch die Teufelsmusik. Und dann noch eine Elektrogitarre, das war wirklich schon Gotteslästerung. Ja? In manchen Gemeinden. Okay, wir Charismatiker können darüber lachen, aber wollen wir nicht vergessen, hey, wozu die fähig sind, wir könnten auch dazu fähig sein. Ich kenne Gemeinden, da will der Heilige Geist kommen und da kommt ein Gebetsgeist und auf einmal fangen Menschen an zu beten, wie Paulus das beschreibt, mit Geburtswehen. Warst du mal dabei, wenn eine Frau ein Kind kriegt? Die schreit aus Leibeskräften. Und so bei manchen Leitern zuckt es nach, oh nee, also jetzt sind wir gerade dabei, die Honoration der Stadt zu erreichen. Jetzt sind wir gerade dabei, beliebt zu werden. Und jetzt so etwas. Auf keinen Fall darf das passieren. Also, Schwester, tu das zu Hause. Ja, aber wenn der Geist kommt, egal. Tu das zu Hause. Ja, irgendwo ist bei uns die Schmerzgrenze. Und Gott will, dass wir voll von der Bremse gehen. Ja, denn er möchte ans Steuer und er sagt, was hast du deinen Fuß auf der Bremse? Ich fahre. Und dieses Problem haben wir auch hier zwischen dem Alten und dem Neuen. Da ist ein Konflikt da. Und dann ist es so wunderbar hier, wie es heißt. Die Apostel und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Und das ist schon interessant. Da steht nicht, man berief eine monatelange Dauerkonferenz aller Christen ein und holte alle Voten ein und ließ jeden zum Worte kommen. Und man einigte sich nach 10 jahrelangen Verhandlungen auf einen Kompromiss, der alle irgendwie damit leben ließ. Nein, das hat nicht das Volk entschieden, sondern das haben die von Gott gesalbten Leiter entschieden. Und zwar, wie das dann auch so schön beschrieben wird, Männer hingegeben und in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Als sie dann zu einem Ergebnis kommen, dann sagen sie ja auch in Vers, wo steht das? Irgendwo steht es. Irgendwo. Als sie dann diesen Brief schreiben, ist es weiter hinten. Moment. Welcher Vers? Dann haben sie den Brief geschrieben und dann hier heißt es dann in diesem Brief, da wird der Brief dann zitiert in Vers 28, es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Und dann wird erklärt jetzt, was die Lösung war. In Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben sie diesen Konflikt gelöst. Das waren Menschen, die kannten, die liebten den Heiligen Geist, die fragten ihn um seine Meinung, die suchten seine Weisung und dann brachten sie das zustande und das war nicht irgendwie nur so eine Floskel, sondern sie sagten, das hat dem Heiligen Geist gefallen und das haben wir beschlossen. Und das war dann die Linie, die diese neue Bewegung des Heiligen Geistes, diesen neuen Strom einfach bewahrt hat vor diesem gesetzlichen pharisäischen Geist, der da hereinkommen wollte. Und Gott hat sich voll und ganz dazu gestellt und bis heute ist es so, dass diese Trennung vom jüdischen Gesetz, das man halten muss, um Gott wohlgefällig zu sein, bis heute abgelegt ist und es wird auch nie wieder angenommen werden. Nur dieses Prinzip, wir stellen unsere eigenen Regeln auf, liegt uns immer noch sehr, sehr nah. Und wir müssen sehr, sehr Acht geben, dass wir nicht Maßstäbe und Regeln aufstellen, die einfach in sich wertneutral sind. Ein Schlagzeug ist wertneutral. Man kann damit Teufelsmusik machen und man kann damit Himmelsmusik machen. Es ist in sich wertneutral. Ein Fernsehgerät ist wertneutral. Du kannst dir da wunderbare Rodney-Videos anschauen oder Pensacola oder irgendwas. Oder du kannst dir da den größten Müll in dein Wohnzimmer holen und deine ganze Bude verpesten. Ja? Das Ding ist neutral, es ist ein Medium, genau wie ein Stück Papier, ist ein Medium. Ich kann darauf Bibelverse schreiben, ja, oder Liebesbriefe oder so etwas. Wenn es an meine eigene Frau ist, alles okay, nichts dagegen einzuwenden. Und ich kann dasselbe Papier nehmen und irgendwas Böses und Gehässiges und Gemeines oder Schmutziges draufschreiben. Das Papier ist daran nicht schuld, wie man so sagt, Papier ist geduldig. Ja. So, das ist ein Medium, ja. Und so ist es auch mit Musik und so ist es auch mit Mode. Das sind Dinge, die sind nicht festgelegt im Worte Gottes. Es gibt göttliche Wesenszüge, ja, die wir zu beachten haben, aber es gibt nicht solche Maßstäbe, ja, die Menschen so machen, ja. Und dieses Problem wurde gelöst durch Männer, die den Heiligen Geist kannten. Und irgendwann später, ich glaube in Kapitel 17, werde ich noch einmal ganz stark auf diesen Punkt zu sprechen kommen, weil das einer der wichtigsten Schlüssel ist, einfach für die Apostelgeschichte und auch für die Erneuerung, in die wir uns hinein begeben wollen, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Auch all das, was ich gestern gesagt habe, einige von euch waren da gestern, wo ich über dieses Herz für Jesus gesprochen habe, diese Hingabe und diese Bereitschaft, wirklich ihn ranzulassen an das Eingemachte, an unser Geld, an unsere Zeit, an unsere Pläne und Ziele und so weiter. Auch das ist etwas, was das Ergebnis ist von einer Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Es ist nicht etwas, was erzwungen wird, indem wir sagen, okay, gut, also Zähne zusammenbeißen, jetzt übergebe ich ihm die Kontrolle über die Finanzen, sondern es kommt freiwillig aus dem Herzen. Es kommt aus einem Berührtsein von Gott und es entsteht in dir der Wunsch, oh, ich möchte für Jesus leben, ich möchte alles loslassen, ich möchte nichts festhalten, ich möchte, dass er totale Freiheit hat in meinem Leben und ich möchte ihm gefallen. Das kommt alles durch die Berührung Gottes. Es kommt niemals aus uns heraus. Diese Hingabe ist nicht die Errungenschaft von uns selbst, sondern sie ist eine geschenkte Gnade. Was wir tun sollen, ist diese Hingabe im Worte Gottes oder auch bei anderen Menschen, wo wir das vorgelebt finden, anschauen, uns davon inspirieren lassen, uns Hunger geben lassen und dann beginnen, das zu suchen. Das sollen wir tun. Und das ist auch unsere Antwort auf das, was Gott schon gewirkt hat, dass wir beginnen zu sagen, ich will mich herausbegeben aus meiner Bequemlichkeit und komm du und entzünde mich und wirke du dein Werk. Es ist etwas, was Gott wirken muss. Und hier ist auch noch eine schöne Schriftstelle, die so sehr passt zu dem, was wir gestern alles so gesagt haben. Die möchte ich euch auch noch hervorheben, aber ohne, dass ich noch einmal weiter darauf eingehe. Die Auslegung dazu ist das, was schon gestern so gesagt wurde. Vers 26 wird von Leuten gesprochen, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ist das nicht eine wunderbare Formulierung? Sie haben ihr Leben hingegeben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Die wurden dann auserwählt, diesen Brief dann überall zu überbringen und vorzulesen. Da habe ich einmal nachgeschaut, was es im Griechischen dort heißt. Und es wird noch ein bisschen plastischer so beschrieben. Dieses Übergeben heißt, etwas oder jemanden in die Hand oder Gewalt eines anderen zu geben. Schön ausgedrückt, ne? Sie haben ihr Leben in die Gewalt, in die Verfügungsgewalt, in die Bestimmung eines anderen, nämlich des Herrn, übergeben. Das wird auch in der Polizei- und Gerichtssprache gebraucht, dieses Wort, und da heißt es, jemanden überliefern, ausliefern. Ja, wenn da jemand ausgeliefert wird, sagen wir mal, Deutschland stellt einen Auslieferungsantrag an irgendeinen Bösewicht, der da in Südamerika sich versteckt hat, ja, dann wird er ausgeliefert und dann können wir oder unsere Justiz mit ihm machen, was sie meint, was richtig ist. Dann ist er in ihrer Hand, in ihrer Gewalt. Und Gott möchte uns dahin führen, dass wir die Schönheit und das Abenteuerliche und das Erfüllende und glücklich Machende eines ausgelieferten Lebens erkennen und dass wir beginnen, das anzustreben. Es gibt nichts Besseres, als dass du hier den Willen Gottes tust. Es gibt nichts Besseres. Und der Heilige Geist will uns Hunger machen. Menschen, die ihr Leben ausgeliefert haben. Halleluja, Halleluja. Paulus war so ein Mensch. Apostelgeschichte 20, 24. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe. Das Evangelium der Gnade zu bezeugen. Und genauso ist es auch bei uns. Wir können unseren Lauf nur vollenden. Wir können nur unseren Dienst erfüllen, den wir bekommen haben vom Herrn, wenn wir zu dieser Haltung kommen, dass wir unser Leben nicht der Rede wert achten. Das heißt, dass wir dieses Recht, es muss immer alles ganz easy laufen, es darf nicht wehtun, es darf nicht anstrengend sein, es darf nicht schwierig sein, es darf nicht irgendwie mich etwas kosten, dass wir dieses Recht aus der Hand geben und sagen, Herr, du darfst wirken. Paulus redet von Mühe, von Anstrengung. Ja? Und lass dir von niemandem erzählen, ja, dass ein Leben mit Jesus easy ist. Das ist nicht Bibel. Wir verlieren unser Leben, wir werden dabei sterben. Aber wir sterben sowieso, also wenn, dann schon für Jesus. Oder? Wie einer sagte, das Leben ist gefährlich und endet meistens tödlich. Ja? So, wenn wir schon sterben, dann wollen wir für das Richtige sterben, für die Wahrheit. Halleluja. Amen. Danke. Ach, preis dem Herrn. Und auch diese andere Schriftstelle, und dann werden wir den Schwerpunkt dann wechseln. Ich habe die auch, glaube ich, schon genannt. Die ist so mir so wichtig geworden in den letzten Jahren. Offenbarung 12, Vers 11. Sie haben Satan überwunden durch das Blut des Lammes, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Wir können den Teufel nur überwinden, wenn wir zu einer Hingabe kommen, wo wir bereit sind, auch extrem unangenehme Situationen, extrem unangenehme Gefühle zu ertragen. Wenn du sagst, mein höchstes Ziel ist, dass es mir gut geht, du wirst niemals ein Durchbrecher für Jesus werden. Du wirst niemals jemand sein, der an vorderster Front ist. Du kannst niemals jemand sein, der Bahn bricht für andere. Ja, vorne zu sein, an der Front zu sein, zu kämpfen, dass das Reich Gottes kommt und dass es durchbricht, bedeutet immer in Konflikten mit der Finsternis zu sein. Und wie versucht der Feind dich zu behindern? Einmal durch Umstände von außen und von innen, indem er manches Mal versucht, auf deiner Seele Klavier zu spielen. Und dir Situationen gibt, die nicht angenehm sind, die schwer zu ertragen sind, die leidvoll sind. Und dann können wir auf Jesus sehen und wir können seine Nachfolger in richtiger Weise sein. Und da heißt es, er hat nicht auf die Schande geschaut des Kreuzes, sondern um der vor ihm liegenden Freude willen. So, dem Sinne nach, das ist sogar genau formuliert, aber um der vor ihm liegenden Freude willen, ist er durch dieses Leid gegangen. Das heißt, im Leid hat er sich einfach daran erinnert, was es bringen wird. Es wird eine Freude sein, diese Menschen zum Vater zu bringen. Und ich möchte den Vater erfreuen. Ich möchte das Herz des Vaters glücklich machen. So, ich bezahle jetzt einen Preis, damit Menschen zu Jesus kommen. Und seine Freude wird nachher auch meine Freude sein. Die ist nicht da im Kreuz und im Leiden, aber um der vor ihm liegenden Freude willen konnte er durchgehen. Und das sollen wir lernen von Jesus. Dass wir nicht mehr Menschen des Augenblicks werden, dass wir nicht mehr Menschen sind, das ist mir zu schwierig, nee, ich glaube, ich schalte einen Gang runter. Nein, schalte noch einen Gang höher und gib noch mehr Gas. Geh da durch. dass wir Menschen werden, die bereit sind, einen Preis zu bezahlen, die bereit sind, einfach durchzugehen. Die hatten wir gestern gar nicht betont, diese Schriftstelle, und ich hatte auch gar nicht vor, jetzt so lange irgendwie darauf noch einmal zu verweilen, aber Apostelgeschichte 14 sagt das, die Gläubigen wurden gestärkt. Vers 22, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Das ist natürlich eine schöne Stärkung. Das ist ja toll. Damit werde ich also ermutigt. Durch viele Bedrängnisse soll ich in das Reich Gottes gehen. Die haben andere Werte gehabt, die haben andere Vorstellungen gehabt. Und wenn wir vorwärts wollen und den Geist der Welt überwinden wollen, wir müssen lernen, dass wir biblische Werte wieder ergreifen und dass das, was in der Bibel wichtig ist, uns wichtig wird. Und dass wir an diesen tiefen Stellen einfach, wo wir verbunden sind mit den alten Vorstellungen, was Leben ist, loslassen und den Geist der Welt verabschieden. Darum geht es. Darum geht es. Amen. Okay, jetzt kommen wir, na, der Glaube ist noch nicht zu groß an diesem Punkt, aber ihr könnt ja die Kassette von gestern hören. Jetzt lasst uns weitergehen, jetzt kommen wir zu einem schönen Punkt, der ist easy. Sie besprechen also diese ganze Geschichte hier und kommen dann auf eine sehr interessante Aussage. Vers 14, ich bin jetzt Kapitel 15 wieder, ja, das war nur ein kleiner Rückgriff. Und da sehen wir etwas Interessantes. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen. Und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Was hier so bedeutsam ist, dass sie an dieser entscheidenden Stelle ihrer Entwicklung eine prophetische Schau haben. Sie haben ein Verständnis gehabt, wo sind wir heute im Plan Gottes? Wie passt das, was wir heute erleben, mit der Geschichte Gottes durch die Menschheit zusammen? Sie haben sich nicht isoliert gesehen und haben gesagt, naja, wir sind so anders und was wir tun, hat noch keiner gemacht und wir haben irgendwie mit den vorigen Generationen nichts zu tun. Sie haben ganz andere Sicht gehabt. Sie haben einen historischen, prophetischen Blick gehabt. Und das ist so notwendig. Und ich glaube, das ist auch eine der Schwachstellen der charismatischen Bewegung gewesen, dass sie sich selber irgendwie so isoliert vom Rest der Christenheit gesehen hat. Und das ist sie doch durchaus nicht. Ja? Wir wurzeln doch in bestimmten Überlieferungen und Schätzen, die Generationen vor uns auch erobert haben. Und darauf bauten wir auf. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und sie hatten eine prophetische Sicht. Wo sind wir im Plane Gottes? Wiederum glaube ich, dass das ein Ergebnis war dieser Gemeinschaft, dieser engen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Denn Jesus sagt, der Heilige Geist, er wird euch lehren, er wird alles erklären, er wird euch das Zukünftige verkündigen. Und nun verkündigt er das Zukünftige, indem er eine Schriftstelle aus der Vergangenheit nimmt, die aber auf das Zukünftige hinweist und sie kriegen diese Erleuchtung, das, wovon die prophezeien, das sind wir heute. Und sie haben diese gewaltige Sicht gehabt, dass diese Bewegung des Heiligen Geistes, dieses neue Wirken Gottes, das sie dort erlebt haben, es ist die Erfüllung einer uralten Prophetie, die Gott gesagt hat, in Amos 9, glaube ich, steht es, dass er die Hütte Davids, die verfallene Hütte Davids, wieder aufbauen wird. Und es ist von ganz großer Bedeutung für das Verständnis, was wir heute tun und was Gemeinde eigentlich bedeutet, und was das Leben des Einzelnen im Heiligen Geist eigentlich für eine Richtung haben soll, dass wir das verstehen, diesen Begriff, die Hütte Davids wird wieder aufgebaut. Was ist die Hütte Davids? Da haben wir diese interessante Situation, dass nachdem es für lange Zeit diese Stiftshütte des Mose gegeben hat, wo auf eine bestimmte Art und Weise man sich Gott näherte, mit ganz bestimmten Regeln und Ordnungen, und Gott selber hat dafür gesorgt, dass die niemand übertreten durfte. Und wer sich daran nicht gehalten hat, wurde gerichtet. Ja, wir sehen, die Söhne von Aaron haben sich an diese Ordnung nicht gehalten und sie sind gerichtet worden von Gott. So, Gott hat klar gemacht, ich bin ein heiliger Gott und hier ist eine Ordnung und macht es bitte so, wie ich es euch gesagt habe. Und dann sehen wir David unter der Inspiration des Heiligen Geistes, der diese alte Ordnung total über den Haufen wirft. Und er tut Dinge, die bei Strafe verboten waren, wofür andere gestorben sind. Er konnte sich das erlauben. Zum Beispiel, sie führten eine, als sie die Bundeslade zurückholten, was ja der Sitz der Herrlichkeit der Gegenwart Gottes war. Sie führten eine neue Anbetung ein, wo die Priester direkt unmittelbar vor der Bundeslade sein durften. Das war undenkbar in der Hütte Mose. Undenkbar. Da war dieser Vorhang und dahinter war das Allerheiligste. Und der Hohepriester einmal im Jahr unter ganz strengen Sicherheitsvorkehrungen durfte da hineingehen. Das wäre undenkbar gewesen, dass sie den Vorhang beiseite gemacht hätten und hätten dort irgendwas gemacht. Undenkbar. Das hat es auch nicht gegeben. Und David, aber nicht aus einer frivolen Laune heraus oder ach, das wird schon nicht so dramatisch sein, sondern weil Gott ihn gewiesen hat, jetzt ist die Zeit für etwas Neues. Und er hatte den Mut, das, was bisher galt, zu verlassen. Das ist schon gewaltig, das ist ein Pionier. Alle hätten gesagt, was machst du? Kennst du nicht die Schrift? Weißt du nicht? Und er hatte den Mut, einen Schritt weiter zu gehen mit Gott. Und Gott hat prophetisch zu ihm gesprochen. Und da war diese Situation, sie haben die Bundeslade von den Philistern wieder zurückgebracht. Und in Gibeon stand das Tabernakel, die Hütte, das Zelt Mose. Normalerweise hätten sie die Bundeslade nehmen müssen und hätten die da reinstellen müssen. Und dann wieder wie alles wie vorher gehabt. Und der Heilige Geist hat ihm gesagt, nein, das Ding kommt nach Zion. Nicht das Ding, sondern dieses heilige Gerät. Entschuldigung. Dieses heilige Gerät, diese Bundeslade, kommt nach Zion, auf dem Berg Zion. Und wird dort in ein Zelt getan. In ein Zelt. Und dann hat Gott prophetisch geredet, du liest das dann in den Psalmen, Gott hat gesagt, ich will nicht Opfer, ich will nicht das Blut, ich will nicht die Füße von Kühen und von diesen ganzen Rindviechern haben. Ich will das nicht haben, das ist nicht, woran ich gefallen habe. Ja, ihr könnt das nachlesen, ihr habt einige solche Schriftstellen. Psalm 51 ist es beschrieben, Vers 15, Psalm 50 und auch an anderen Stellen wird das beschrieben. Und Gott selber hat zu diesen Erneuerungen, zu diesen neuen Schritten sich total gestellt. Wenn du Psalm 78 liest, dann siehst du, dass Gott selber gesagt hat, ich bin umgezogen. Ich wohne nicht mehr in Gibeon, in der Hütte von Mose. Ich wohne jetzt in Zion, in diesem Zelt. Gott selber hat das prophetisch bestätigt. Das ist schon eine makabre Situation, wenn du dir überlegst, die Priester zu derselben Zeit, als sie dort also diesen neuen Gottesdienst sozusagen unter der Leitung des Heiligen Geistes erfunden haben, der total anders war, als was vorher war. Und sie hatten die Gegenwart Gottes dort. Zu derselben Zeit fand der Gottesdienst nach der Art des Mose immer noch statt, witzigerweise vor einem Vorhang, hinter dem gar nichts war. Die Bundeslade war ja gar nicht da. Aber sie machten ihre Rituale und ihre Opferungen und das Blut floss und alles war so, wie es früher immer war. Und Gott sagt, ich bin gar nicht mehr da, ich bin umgezogen. Das ist schon interessant. Stell dir mal vor, die Priester lesen so etwas. Hey, was machen wir überhaupt? Gott sagt, er ist umgezogen, er wohnt gar nicht mehr hier. Er wohnt in Zion, in dieser neuen Hütte. Was, in diesem Zelt? Das kann doch nicht sein, er war immer hier. Das kann nicht sein, wir dürfen ja nicht nachschauen, aber wir gehen einfach nur mal davon aus, er ist immer noch hier, also das sind falsche Prophetien. Stell dir mal vor, diese Konflikte, die sich da alle ergeben haben. Und was überhaupt machen die da? Direkt vor der Bundeslade. Und der Gottesdienst nach der Ordnung Mose war ganz still. Da wurde nichts gemacht. Da wurden nur die Kerzen gemacht und die Schaubrote hingelegt und da ist das Blut geflossen. Höchstens eine Kuh hat noch geröchelt oder so, ja. Aber sonst war es still. Ja, man hat viel geopfert und so weiter. Und bei David Instrumente in der Gegenwart Gottes. Man stelle sich das vor, Instrumente vor einem heiligen Gott. Hilfe! Und dann haben die getanzt. Nicht nur, dass einige sich das getraut haben, das wurde sogar ein Gebot für alle. Dient ihm mit Reigen. Oder so eine frivolen Aussagen wie, macht einen fröhlichen Lärm. Ist ja unglaublich. Wir wissen doch, bei einem heiligen Gott müssen wir still sein. Und manchmal glaube ich, wir haben diesen Umzug von Gibeon nach Berg Zion noch nicht richtig vollzogen. Ja, und wir denken, Gott ist doch heilig. Ja, Gott ist heilig, wunderbar, aber was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben Respekt vor ihm, wir stimmen mit ihm überein und was ihm gefällt auch uns. Und wenn er sagt, macht einen fröhlichen Lärm, na dann überwinden wir uns halt. Wir wollen ihm doch gefallen, wir wollen gehorsam, dann machen wir einen fröhlichen Lärm. Und dann werden andere sagen, das nennst du Anbetung? Okay, Gott zu gefallen hat immer einen Preis gekostet, immer. Sagen, Bruder, so machen wir das nicht bei uns. So haben wir das nie gemacht. Warum sollen wir jetzt damit anfangen? Weil der Geist uns führt, weil er sagt, der Umzug von Gibeon nach Zion muss endlich einmal vollendet werden. Völlig andere Anbetung, völlig, sie hoben dort die Hände, da floss kein Blut mehr. Ja, wie können die Gott dienen, ohne Blut zu vergießen? Das gibt's doch gar nicht. Aber der Heilige Geist hatte sie gewiesen. So, wir sehen, David war ein Revolutionär. Er war wirklich ein Bahnbrecher. Und er hat Dinge getan, das war unglaublich. Wir wissen doch aus der Schrift, die Priester durften nur von dem Stamme Levi kommen. Der hat eine vollkommen neue Priesterschaft etabliert, die mit Levi gar nichts zu tun hatte. Waren noch ein paar Leviten nachher übergelaufen, aber im Wesentlichen spielte das keine Rolle. Sie waren nicht deswegen Priester, weil sie Leviten waren, sondern weil er sie ausgesucht hatte. So, das war eine Zeit von Durchbruch, von Revolution, das war eine Zeit von Erneuerung, wo viele andere gesagt haben, oh, wenn das mal gut geht. Aber es ging gut, Halleluja. Und sie erlebten die Gegenwart Gottes. Gott hat selbst Zeugnis gegeben und Gott hat das Königtum von David bestätigt. Und zum ersten Mal wurden uralte Verheißungen, dass Gott dieses Volk machen würde zu einem Ort des Segens, worauf die Nationen schauen würden und würden erkennen, Gott ist mit ihnen. Zum ersten Mal konnte das erfüllt werden. Uralte Prophetien, die niemals sich erfüllt haben, erfüllten sich auf einmal und Gott gab einen solchen Segen, einen solchen Reichtum, einen solchen sozialen Frieden, eine solche Ruhe vor den Feinden, wie es das niemals vorher für Israel gegeben hat. Und jeder, der etwas sieht von dem Segen Gottes oder versteht, wie der Segen Gottes sich ausdrückt, kann sehen, Gott hat seinen vollen Segen zu dieser geistlichen Revolution gegeben. Und dann sehen wir, wie nachher dann diese Art von spontanem und freiem Dienst vor Gott singt dem Herrn ein neues Lied. Stell dir mal vor, da hat man einfach im Geist ein neues Lied gesungen. Die Gemeinde hat gesagt, auf welcher Seite steht das in unserem Buch? Kein Buch, sondern Gott war gegenwärtig und man hob die Hände, man stand vor ihm, kommt in seine Tore mit Danksagung. Und preist seinen Namen und jubelt und freut euch und so weiter. Das war vollkommen anders als vorher diese ruhige, stille, bedächtige Art, wo man halt seine Pflicht getan hat als Priester. Vollkommen anders. Und man hat das später wieder verloren. Aber wir sehen dann, wenn du durch die Chronik gehst, Jedes Mal, wenn eine Erneuerung kam, jedes Mal, wenn eine Reformation kam von dem abgefallenen Volke Gottes, dann kam man wieder zurück zu dem Gottesdienst nach der Ordnung Davids. Und Gott hat das gesegnet. Jedes Mal, immer wieder ist diese Hütte verfallen, dieser Anbetungsdienst, dieses freie, lebendige, fröhliche, spontane, immer wieder ist es verfallen. Und wenn der Heilige Geist zum Zuge kam und die Sünde des Götzendienstes ausgeräumt wurde, dann wieder gab es eine neue Blütezeit. Und dann heißt es immer, und sie bestellten Sänger nach der Ordnung Davids. Immer wieder nach der Ordnung Davids. Und dann ist das wieder ganz runtergegangen, ganz in Vergessenheit gegangen. Und dann kam der Heilige Geist zu Pfingsten und die Gemeinde begann und sie verstanden, wir sind die Erfüllung dieser Prophetie vom Amos. Die Hütte Davids wird wieder aufgerichtet. So, also mit dieser Schriftstelle verstehen wir, was am Anfang sie für eine Anbetung gehabt haben. Sie war nach der Ordnung Davids. Ich habe schon theologisch sehr gebildete Menschen, die ihre Bibel nur in Griechisch und Hebräisch lesen, habe ich schon gehört, dass sie verkünden, die Anbetung, wie die Charismatiker das machen, das gibt es eigentlich im Neuen Testament überhaupt nicht. Ich kann nicht auf Griechisch lesen, aber ich kann eine gut griechisch übersetzte Bibel auf Deutsch lesen. Und da steht, die Hütte Davids wird wieder aufgebaut. Und die Hütte Davids ist in die Gegenwart Gottes kommen, mit Freude, in großer Freiheit, wo Gottesdienst bedeutet, Gott zu feiern. Und wo wir einfach hineinkommen in unsere Erfüllung. Ja, und was ist unsere in die Erfüllung unserer Berufung? Gott zu kennen und von ihm berührt zu sein und mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, da sind wir noch unterwegs, dieses Verständnis. Wir sind nicht dazu da, irgendwie eine Gemeinde am Leben zu halten. Wir sind nicht dazu da, uns irgendwelche christlichen Aktivitäten auszudenken oder Programme zu machen. Wir sind dazu da, zu lernen, wie kann eine Gemeinschaft von Menschen mit dem Himmel zusammenarbeiten. Das ist unser erstes Ziel, unsere erste Aufgabe. Wie können wir mit dem Himmel zusammenarbeiten? Unsere Aufgabe ist, so in Übereinstimmung mit dem Himmel zu kommen, dass durch uns der Wille Gottes auf der Erde geschieht. Das ist unsere Aufgabe. Wir bauen an einem Reich. Wir bereiten den Weg für Jesus, der wiederkommt. Das ist unsere Aufgabe. Dafür sind wir da. Und Gott tut das mit Methoden, die vollkommen anders sind als irgendwelche menschlichen Marketingstrategien. Gott sagt, ihr seid Könige und Priester. Das ist unsere Aufgabe. Jeder Einzelne, König und Priester. Und die Priester bringen Opfer und die Könige herrschen und wir sind beides zusammen. Und wenn die Gemeinde das wieder versteht und sich auf das konzentriert, was bedeutet es, dass wir Könige und Priester sind, dann werden wir in der Himmelswelt Durchbrüche sehen. Und dann werden wir sehen, wie einmal Mächte der Finsternis die Lüge über Gott verbreiten, Unglaube, verkehrte Religionen, verkehrte Weltanschauungen und alles Mögliche an verkehrten Zielen den Menschen vormachen, wie diese Mächte gebrochen werden und wie auf einmal dann Menschen die Realität und die Schönheit Gottes wirklich sehen können. Und es geschieht durch unseren Priesterdienst. Wir haben es ja eben schon gelesen hier. Warum stellt Gott die Hütte Davids? Nochmal, gehen wir nochmal zurück, Vers 15 bis 17. Die Hütte Davids, die verfallen ist, und die Trümmer will ich wieder aufbauen und sie aufrichten. Vers 17. Damit, das hat einen Zweck, es hat ein Ziel, es ist eine Richtung, damit Gott etwas tun kann, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen. Die Hütte Davids ist nicht für nette charismatische Gottesdienste. Die charismatischen Gottesdienste ist noch nicht die Wiederherstellung der Hütte Davids. Die Hütte Davids ist wesentlich freier, wesentlich spontaner, wesentlich prophetischer, wesentlich gesalbter. Die Gegenwart Gottes ist da und wir werden stundenlang in aller Freiheit Gott preisen. Und von dort wird jemand kommen, ein prophetisches Lied singen. Von dort wird jemand kommen, inspiriert vom Heiligen Geist, eine Bibelstelle vorlesen. Dort wird jemand an anderen Geistesgaben dienen. Da wird jemand geheilt, da wird einer befreit. Hier geschieht dieses, jenes. Und wir beten einfach Gott an, stundenlang, und Gott ist in Aktion.